NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, zu pilgern? Gerade in der jetzigen Zeit sind Pilgerreisen wieder total im Kommen. Ich spreche gleich mit Klaas Grenzemann von der Landeskirche Hannover über Pilgern in Niedersachsen. Und dann stelle ich Ihnen den Braunschweiger Krimi-Autoren Danny Morgenstern vor. Sein bereits dritter Band mit der Hauptfigur Oliver Borg führt in die Welt der SM-Szene. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Sommer, Sonne, strahlend blauer Himmel und vielleicht auch ein bisschen Erleuchtung. Pilgerreisen sind ja heutzutage nicht mehr ausschließlich strenggläubigen Menschen vorbehalten. Im Gegenteil, der Pilgertourismus erlebt einen regelrechten Aufschwung und das auch in Niedersachsen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Klaas Grenzemann, Referent für Pilgern und Besinnungswege der Landeskirche Hannover, zu Gast ist hier bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Herr Grenzemann, jetzt mal ganz ehrlich, sind Sie jetzt ein leidenschaftlicher Pilger oder schicken Sie lieber andere Menschen auf den Pilgerweg?
Beides, muss ich sagen. Zu meinem Beruf gehört, dass ich tatsächlich auch Menschen auf den Weg schicke und Menschen ausbilde, die wiederum mit anderen Menschen auf dem Weg sind. Aber ich bin selber auch sehr leidenschaftlich gerne auf dem Weg, natürlich.
Viele denken jetzt beim Pilgern ja sofort an den Jakobsweg. Was hat Niedersachsen pilgertechnisch zu bieten?
Wir sind tatsächlich in der glücklichen Lage, dass wir in Niedersachsen eine ganze Reihe von hervorragenden Pilgerwegen haben, kürzere, längere. Die Landeskirche Hannover selbst hat einen eigenen Pilgerweg, Lockum-Volkenroder, der ist so 300 Kilometer lang, ein ganz, ganz wunderschöner Weg. Ja, von dem Mutterkloster in Volkenroder in Thüringen bis nach Lockum führt es durchs Weserbergland und durchs Eisfeld und in Solling und so. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön.
Welchen Pilgerweg lieben Sie besonders?
Also unseren Pilgerweg Lockum-Volkenroder mache ich sehr, sehr gerne. Aber auch so Strecken wie die Via Baltica oben im Norden ist wunderbar. Oder ich komme selbst persönlich aus Ostfriesland eigentlich. Da haben wir so einen mini kleinen Pilgerweg. Der ist nur 40 Kilometer lang, aber den liebe ich auch heiß und innig.
Was macht das mit Ihnen, wenn Sie pilgern?
Beim Pilgern ist es ja so, dass man früher oder später in so einen Rhythmus hineinkommt, dass man quasi leer läuft. Das empfinde ich so. Und dann merkt man, dass irgendwie so etwas abfällt. Wir haben in Ostfriesland so eine schöne Redewendung. Wenn irgendwas im Leben irgendwas ist, was so ein bisschen schwierig ist oder nicht so gleich zu fassen ist, dann sagt man, da muss ich erstmal ohne mich einen Pfoten kriegen. Das muss ich erstmal unter meine Füße kriegen. Und das ist genau das, was passiert, dass man irgendwie ja mit irgendeinem Thema unterwegs ist. Und das finde ich total gut. Es verlangsamt das Denken. Man ist unterwegs in der wunderbaren Natur, man hat andere Eindrücke, die Sinne werden plötzlich irgendwie intensiver geschärft und das ist einfach eine ganz wunderbare Erfahrung, ja.
Viele haben ja wahrscheinlich auch den Film von Happe Kerkeling gesehen, der ja auch gepilgert ist, den Jakobsweg.
Ja, genau.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Geschichte von Happe Kerkeling hören?
Mich berührt das tatsächlich total. Also ich finde, er hat ja auch einige Kritik einstecken müssen dafür. Aber ich finde, ihm ist da etwas sehr, sehr Großartiges gelungen, weil er doch sehr persönlich von seiner Pilgerreise erzählt hat. Und das muss man nicht gut finden. Aber wenn man sich einlässt, dann merkt man, dass das wirklich für ihn, so habe ich das gehört und auch gelesen, ein geistlicher Weg gewesen ist. Also ein sehr persönlicher Weg. Und das fand ich ganz berührend, ganz großartig.
Ist Pilgern denn jetzt mehr ein Trend oder eine Tradition, die einfach nicht aus der Mode kommt?
Ich glaube wahrscheinlich beides. Es ist eine Wiederentdeckung, als vielleicht auch als geistliche Übung, damit unterwegs zu sein. Bei uns im Kloster Bosfelde haben wir eine Pilgerherberge und da sagen immer wieder mal Leute, dass sie, wenn sie unterwegs sind auf dem Weg, ich dachte, ich bin mit Kirche und mit dem Glauben schon so durch, aber jetzt auf dem Pilgerweg merke ich, nee, das ist nicht so. Ich komme da wieder in Kontakt mit etwas, was vielleicht ein bisschen verschüttet war und so ist es mit den Pilgern vielleicht auch. Und in den letzten 20 Jahren, muss man sagen, hat es so eine Art Renaissance erfahren und auch im evangelischen Kontext vor allen Dingen ist das eine Wiederentdeckung, so mit den Füßen zu beten, in der Natur unterwegs zu sein und ja, einen Wanderweg letztlich zu einem geistlichen Weg werden zu lassen.
Gibt es Unterschiede zwischen den Wegen? Ist das jetzt mehr für die Seele oder mehr für die Kondition?
Ich würde denken, eigentlich ist es mehr für, also das Pilgern ist mehr für die Seele. Wandern ist ja das, was ich tue, rein äußerlich. Aber Pilgern, da kommt noch ein Element dazu. Da kommen Wort und Weg zusammen. Und dadurch verschmilzt etwas vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ich gehe nochmal mit einer anderen Sichtweise vielleicht hinein und erlebe vielleicht dadurch auch nochmal auf einer anderen Ebene etwas, was ich so beim, ja, das würde ich niemandem absprechen wollen, dass ein Wanderweg auch ein ganz spiritueller Weg sein kann, überhaupt keine Frage. Aber beim Pilgern, denke ich, ist der Unterschied, dass ich das bewusst suche und mich bewusst darauf einlasse.
Sie geben ja quasi Menschen Tipps, wo man pilgern kann, auch in Niedersachsen, wo man unterwegs sein kann. Wer ist dann da so dabei? Wer pilgert eigentlich so? Was sind das für Menschen?
Tatsächlich muss man sagen, sind es Menschen aus unterschiedlichsten Altersgruppen und auch unterschiedlichen Berufen. Also vom Malermeister bis zur Anästhesieärztin und so. Es ist irgendwie, also der Landwirt und die Hausfrau und Rentner, aber auch Jugendliche sind unterwegs auf dem Pilgerweg. Was mich sehr freut, dass eben auch junge Leute einen Zugang finden, über diesen Weg nochmal mit sich selber und auch vielleicht mit dem Glauben in Kontakt zu kommen. Das ist schon sehr besonders. Und ich glaube, dass die Leute verbindet, dass sie tatsächlich das Bedürfnis haben, irgendwie ja sich auf den Weg zu machen, einer Sehnsucht vielleicht nachzuspüren. Und dann ist es ja auch ganz oft, wenn wir so gemeinsame Touren anbieten, einfach eine wunderbare Gelegenheit, in Gemeinschaft zu gehen.
Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die sagen, naja gut, also was ist denn jetzt der Unterschied, Pilgern und Wandern?
Ja, also das Wandern ist tatsächlich erstmal, das würde ich auch sagen, das ganz rein Äußerliche. Und Luther hat mal so schön gesagt zum Thema Taufe, naja, das Wasser allein macht's nicht, da muss ja noch das Wort dazukommen. Und frei danach würde ich sagen, ist es beim Pilgern auch so, dass zu dem Weg, der Weg allein macht's doch nicht, da kommt denn das Wort noch dazu. Und die Bereitschaft, sich vielleicht mit einem, beispielsweise mit einem Psalmwort auf den Weg zu machen oder sich bewusst zu gönnen, Kirchräume zu betreten, sich inspirieren zu lassen, mit einem immer wieder innehalten, vielleicht ein kurzes Gebet zu sprechen, ein Lied zu singen, mit anderen zusammen im Schweigen bewusst zu gehen. Da gibt es ja verschiedene Elemente, die man einbauen kann. Und wenn wir mit Menschen begleitend unterwegs sind, machen wir das genau so und versuchen so etwas von dem ja hineinzuholen, was den Wanderweg zu einem Pilgerweg werden lässt.
Gibt es bei Ihren Pilgerreisen irgendein Erlebnis, wo Sie immer mal wieder dran denken?
Es ist wirklich so, dass man manchmal einfach dann so wichtige Sätze gesagt bekommt von Menschen, mit denen man unterwegs ist. Man kaut dann also lange vielleicht auch wegen seinem Thema rum und ist vielleicht auch, was Glauben angeht, vielleicht in irgendwie so einem, hat da so einen Punkt, wo man merkt, da spüre ich meine Zweifel, da komme ich über so einen gewissen Punkt nicht hinweg. Und dann sagt irgendjemand auf dem Weg plötzlich einen so einen Satz, wo man merkt, wow, da tut sich jetzt gerade was. Und das, wenn ich das erlebe auf dem Weg, das ist schon was ganz Besonderes. Und eben auch zu merken, dass man erst einmal sich auf den Weg macht. Man ist unterwegs in der Natur und mit der Zeit wird aus dem Weg plötzlich aus der Natur die Schöpfung und man denkt den Schöpfer mit. Und das ist dann nochmal eine andere kleine Nuance. Anders, diese Idee stammt nicht von mir, die stammt von einem Freund von mir, der das mal so formuliert hat, fand ich total schön. Was für eine Beobachtung, ja. Also man kann in der Natur unterwegs sein. Und man kann aber auch in der Schöpfung unterwegs sein und den Schöpfer mitdenken und sich selbst als Geschöpf darin sehen. Und dann verändert sich plötzlich was.
Welche Tipps haben Sie für Pilgerneulinge?
Sich erstmal trauen. Und nicht zu denken, vor allem, ah, das schaffe ich gar nicht. Selbst Ungeübte sind plötzlich auch gerade, wenn man unterwegs sein möchte und sich nicht gleich irgendwie den Mammutweg davor nimmt, gut in der Lage, eine ganz schöne Strecke auch zu gehen. Und wenn man wirklich das erstmal ausprobieren will, kann man sich hervorragend geführten Pilgertouren anschließen. Wir haben da allein schon auf dem Pilgerweg Lockum-Volkenrode, aber auch auf anderen Wegen in Niedersachsen gibt es so viele schöne Möglichkeiten, sich einer Gruppe anzuschließen, mal für einen Tag oder mal für ein Wochenende unterwegs zu sein. Und dann kann man sich selber austesten und mal schauen, was schaffe ich denn und was brauche ich denn überhaupt? Und da sind erfahrene Menschen dabei, da muss ich mir also nicht auch noch Gedanken machen über den Weg, wo muss ich lang, sondern ich kann ganz bei mir sein und bei der Begegnung mit den anderen.
Wie sieht es mit familienfreundlichen Pilgerwegen aus in Niedersachsen? Haben Sie da ein paar Tipps?
Ich würde denken, dass alle unsere Wege letztendlich familienfreundlich sind. Das kann man wirklich so sagen. Vor allen Dingen da, wo dann auch Menschen andere Menschen begleiten, wird es immer so sein, dass man eine Lesart findet dafür, dass auch eine Familie mitgehen kann.
Gibt es für Sie so eine inoffizielle Pilgerregel, die man unbedingt beachten sollte, wenn man unterwegs ist?
Ich glaube, dass eine solche Regel auf alle Fälle ist, dass man selber zunächst einmal offen ist für das, was einem begegnet und aber auch wer einem begegnet. Und ich würde denken, dass man einfach erstmal den Menschen, auch die einem am Weg begegnen, und vielleicht auch dafür sorgen, dass die Kirche geöffnet ist oder dass eine Stempelstelle besetzt ist oder dass eine Pilgerherberge betrieben werden kann, einfach den Menschen mit Freundlichkeit zu begegnen und das anzuerkennen, dass sie sich engagieren, ehrenamtlich da ihre Zeit einsetzen, um andere Menschen zu begleiten. Das finde ich ganz wichtig.
Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz, wenn Sie jetzt jemandem in einem Satz erklären müssten, warum er oder sie unbedingt einmal pilgern sollte, was würden Sie da sagen?
Mach eine Erfahrung mit dir selbst und gönn dir quasi eine Auszeit, wo du das Tempo selbst bestimmen kannst. Es ist total lohnend. Trau dich, mit dem in Kontakt zu kommen, was dir im Alltag ganz oft wegbricht. Und hab Spaß daran, dann zu beobachten, was da passiert.
Wie sieht es persönlich bei Ihnen aus? Wann steht die nächste Pilgerreise an?
Wahrscheinlich im Sommer werde ich wieder unterwegs sein. Auf alle Fälle in diesem Jahr noch wieder auf den Pilgerweg Lockum-Volkenroda. Das kommt so ein bisschen drauf an.
Dann wünsche ich Ihnen dabei ganz viel Spaß, schöne Gedanken, nette Menschen, die Sie treffen. Bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute hier gewesen sind. Bei uns im Kulturspiegel, Klaas Grenzemann, Referent für Pilgern und Besinnungswege der Landeskirche Hannover. Und auf der Seite der Landeskirche findet man auch die ganzen Informationen zu den Pilgerwegen. Und da kann man sich gerne dann auch an Sie, Herr Grenzemann, wenden, wenn man Lust hat, so einmal zu pilgern. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Es beginnt eigentlich ganz harmlos. Eine Leiche, ein Ermittler, ein Fall. So kennt man das. Tausendfach gesehen, gehört und natürlich auch gelesen. Der Braunschweiger Danny Morgenstern allerdings schreibt Krimis, die sich abseits der bekannten Pfade bewegen. Sein bereits dritter Band, Kleine Mädchen schält man nicht, mit der Hauptfigur Oliver Borg, führt in die Welt der SM-Szene. Unbequem, vielschichtig und ganz bewusst grenzüberschreitend. Denn der Autor möchte dahin schauen, wo andere wegsehen. Auf Themen wie Altern, Tod, Sexualität. Peter Schaffinea hat den Autor bei einer seiner Lesungen getroffen.
Etwa 100 Fans stehen in der Braunschweiger Tanzschule Hoffmann im großen Saal und lauschen der Stimme von Danny Morgenstern. Er liest aus seinem neuesten Krimi »Kleine Mädchen schält man nicht«.
Der Sitz, auf dem Tanina lag, vibrierte. Angst stieg in ihr auf, als die Bruchstücke sich langsam zu einem Bild von schrecklichen Erlebnissen in der Vergangenheit zusammenführten. Es war ihr gelungen, diesen Bestien zu entkommen. Sie hatte ihre Flucht nur mit einem Slip und einem weißen OP-Hemd angetreten, das ihr bis zu den Waden reichte. Tanina war kurz stehen geblieben, um Luft zu holen. Die Kälte war in ihr aufgestiegen und sie hatte das Hemdchen nach oben gezogen, bis sie sah, woher das Blut kam. Sie musste mit ansehen, wie zwischen den Fäden einer erst vor kurzem vernähten Wunde die warme Flüssigkeit heraussickerte.
Wenn Danny Morgenstern liest, wird es nie langweilig. Seine Stimme hat diesen trockenen Witz. Seine Texte sind klug, sperrig und oft überraschend direkt. Die Zuhörer sind begeistert.
Dankeschön. Also ich bin Fan, ich habe zumindest die drei Krimis gelesen. Ich kenne ihn von den James-Bond-Events und von den Büchern, die er da geschrieben hat, diese XXS-Serie. Auch bei den Lesungen war ich eigentlich bei jeder Lesung. Das ist mal was ganz Besonderes, so wie er das macht. Also von daher.
Die ersten zwei kenne ich leider nicht, aber der Ausschnitt oder was er jetzt gerade vorgetragen hat, hat Lust auf mehr gemacht. Es sind ja über 600 Seiten, das ist schon eine Menge. Also die werde ich mir sicherlich noch reinziehen.
Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich kenne auch die beiden ersten Bücher. Und ich werde sicherlich mir das dritte dann auch demnächst zulegen.
Der dritte Fall entpuppt sich als Katz-und-Maus-Spiel, das den mutigen Kommissar von den höchsten Kreisen der Braunschweiger Gesellschaft über Speeddating bis in die Sadomaso-Szene führt. Oliver Borg ermittelt in einem zwielichtigen Etablissement und sein Spürsinn führt ihn diesmal von Braunschweig über Heidelberg nach Wolfsburg und Gifhorn in eine fesselnde und schwarze Welt. Was Danny Morgenstern schreibt, provoziert. Seine Romane überschreiten Grenzen ganz bewusst.
Denn wenn die Leser zum hunderttausendsten Mal dasselbe lesen, also jemand wird nur umgebracht und dann ermittelt ein Kommissar, dann lockt das keinem mehr hinterm Ofen vor. Durch dieses Grenzüberschreiten, und das ist wirklich Grenzüberschreiten in meinen Romanen, stößt es natürlich viele Leute vor den Kopf, aber andere sagen, wow, sowas haben wir noch nicht gelesen, und dann wird so ein Buch auch meist recht erfolgreich.
Wenn der 46-Jährige schreibt, taucht er tief ein in Welten, die er vorher nicht kannte. Das gehört für ihn zum Schreiben dazu. Recherche, das bedeutet für den Autor nicht nur googeln, sondern hingehen, erleben, verstehen.
Ich habe zum Beispiel beim Band davor Leichenwaschungen mir angeguckt. Das war das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Aber ich habe mir SM-Hotels angeschaut. Ich habe Tierfutterfabriken besichtigt. Ich bin in autonomen Fahrzeugen gefahren, die noch gar keine Straßenzulassung haben und ähnliches. Einfach um den Roman auch so ein bisschen schon mit einer Prise Zukunft zu versehen.
Danny Morgenstern ist vieles. Krimi-Autor, Moderator, Tanzlehrer und bekennender James-Bond-Experte. Nach dem Abitur hätte Morgenstern fast selbst ins Schauspielfach gewechselt, entschied sich dann aber doch für eine Tanzlehrerausbildung. In diesem Job sei er beides, Schauspieler und Tänzer. Doch der Agent mit der Lizenz zum Töten ließ ihn all die Jahre nicht los. Er schrieb Artikel für diverse James-Bond-Zeitschriften, verschlang alles an Fachliteratur, was er bekommen konnte.
Bond weiß, wie man gute Umgangsformen an den Tag legt, wie man mit Menschen umgeht, abseits natürlich seiner Killerleidenschaft und seiner Agentenleidenschaft. Aber James Bond vermittelt im Prinzip alles, was man benötigt. Da ist so viel Allgemeinbildung in den Romanen und Filmen, da kann man noch jahrelang von zehren.
Und so steckt in dem Ermittler Oliver Borg auch ein klein wenig James Bond, ergänzt Danny Morgenstern. Er ist kein gewöhnlicher Kommissar, kein Typ mit Sixpack und Heldenpose, sondern einer, der lieber ein Glas Rotwein genießt, als im Einsatz zu schwitzen. Einer, der Fehler hat, dem man aber genau deswegen nah ist.
Also nicht von den Charaktereigenschaften her, aber doch von dem Scharfsinn, den er hat und den Überraschungen, die er zu liefern hat und zu bieten hat. Aber Oliver Borg ist eigentlich so ein bisschen lethargisch, er hat meist keine Lust und James Bond geht ja so straight vor und er erledigt seinen Job auch. Und Oliver Borg würde lieber mit einem guten Glas Rotwein auf der Couch sitzen und eine schöne Frau küssen und nicht arbeiten. Und da ist Bond etwas effektiver unterwegs.
Danny Morgenstern ist seit seiner Kindheit James-Bond-Fan. Vor ein paar Jahren verfasste er eine 1700 Seiten lange Enzyklopädie über sein Idol. In seinen Krimis schreibt der Autor nur über Orte, die er kennt und zeigt, dass selbst ein scheinbar ruhiges Pflaster wie Braunschweig zum Tatort werden kann.
Als ich meinen ersten Roman einem Verlag vorgestellt habe, haben die gesagt, das Buch ist wahnsinnig gut, aber es darf nicht in Braunschweig spielen, denn Braunschweig interessiert niemanden. Es soll in Berlin oder London spielen. Und habe ich gesagt, dann machen wir das Projekt nicht zusammen. Weil alle Plätze habe ich besucht und dann kann man natürlich auch viel besser drüber schreiben. Alle Plätze in Braunschweig habe ich gesehen und ich habe das da verortet. Und ich habe den Vertrag nicht unterschrieben. Und dann habe ich einen Verlag gefunden, die haben gesagt, wir machen es genauso, wie du es geschrieben hast. Und der Erfolg gibt dem Ganzen ja recht. Braunschweig ist nicht unwichtig. Braunschweig ist eine tolle Stadt und da können noch Kommissare ermitteln und Morde geschehen.
Der Krimi Kleine Mädchen schält man nicht von Danny Morgenstern ist im Björn Sülter Verlag erschienen und kostet 28 Euro.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Die Galerie für Fotografie in Hannover, kurz GAF, ist weit über die Stadtgrenzen der Landeshauptstadt bekannt. Momentan werden Fotografien des Künstlers Hans-Gerd Lambers gezeigt. Wir waren dort. Dann nehmen wir Sie mit in das Deutsche Sielhafen-Museum in Karolinensiel. In der Sonderausstellung Zeitlos, friesische Uhren und Uhrmacherkunst werden schöne und kostbare Wand- und Standuhren gezeigt. Und wir haben in Klusig ein Musikprojekt besucht, das alle ansprechen soll. Menschen mit und ohne Behinderung können zusammen Musik hören, eben inklusiv. In der Lilienthaler Diakonie im niedersächsischen Landkreis Osterholz in einer Einrichtung, in der Menschen mit Behinderung leben und arbeiten. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ein Geheimtipp ist die GAF, die Galerie für Fotografie in Hannover, ja schon lange nicht mehr. Weit über die Stadtgrenzen der Landeshauptstadt hinaus hat sich mittlerweile nämlich rumgesprochen, dass in der ehemaligen Eisfabrik Ausstellungen kuratiert werden, die den Vergleich mit anderen namhaften Institutionen nicht scheuen müssen. Aktuell werden Fotografien des Künstlers Hans-Gerd Lambers gezeigt. Und mein Kollege Marco Heuer, der hat sich die Schau mit dem Titel Verteilter Augenblick angeschaut und gesagt, das lohnt sich. Jetzt ist er hier bei mir im Kulturspiegelstudio. Hallo Marco.
Hallo, genau.
Warum lohnt es sich?
Ja, weil dort mit Hans-Gerd Lambers ein Fotograf seine Bilder zeigt, der beim Betrachter sofort Geschichten im Kopf erzeugt, also bei mir zumindest. Alle Schwarz-Weiß-Fotografie, alle scheinbar mühelos geknipst, aber dann doch mit einer großen Ernsthaftigkeit und Konzentration vermittelt. Da gibt es zum Beispiel die Anonymität riesiger Wohnsiedlungen mit der einsamen Präsenz eines Kindes oder das kleine, intime Glück in einer unwirtlichen Umgebung im tschechischen Ostrava. Da macht also einer Fotos, dessen Empathie für die Menschen ganz deutlich spürbar ist.
Das macht natürlich neugierig, finde ich. Wer war denn dieser Hans-Gerd Lambers überhaupt?
Das ist in der Tat eine gute Frage, denn obwohl Hans-Gerd Lambers 1937 in Hannover geboren wurde, ist er bis heute den meisten Hannoveranern, auch den Fotointeressierten übrigens, unbekannt. Dabei war er ein ganz spannender Typ. Er bezeichnete sich selbst als Liebhaber der Fotografie, war aber auch Verleger, Herausgeber und Rezensent. Er entschied sich dann aber hauptberuflich doch für einen anderen Weg. Er absolvierte nämlich von 1957 bis 1963 ein Ingenieurstudium an der Technischen Universität Berlin und arbeitete dann bis 1993 bei IBM. Und da war es sein Job, Software auf Großrechner in sozialistischen Ländern wie der ehemaligen CSSR zu installieren. Das dauerte damals mehrere Tage und dadurch kam er mit vielen Menschen in Kontakt, die er dann auch fotografierte.
Interessanter Werdegang auf jeden Fall. Was macht seine Fotografien aus?
Ja, im Mittelpunkt stand für Lambers immer, dass der Einzelne, das Individuum auch in seinen Landschaftsaufnahmen. Hören wir dazu mal Kurator Matthias Reichelt.
Er ist dem Menschen extrem zugewandt. Also ich würde sagen, es gibt ganz wenige Bilder, die eher so düstere Dramen zeigen. Also es gibt ein Foto zum Beispiel, da ist in der Gedenkstätte Auschwitz ein Arbeiter gerade an einem irgendwie unterirdischen Kanal am Arbeiten, liegt auf dem Bauch und der guckt aus raus und hat ein sehr grimmiges Gesicht. Und das ist also auch ein düsteres Bild. Da gibt es aber eigentlich eher wenige. Die meisten Bilder zeigen Menschen ziemlich nah in Straßenszenen und er ist auch da immer mit dem Weitwinkel fotografiert hat, mit kleiner Brennweite, war er immer sehr nah an den Menschen dran, die ihm auch sehr offen begegneten, in die Kamera lachten, teilweise Gestik machten, teilweise irgendwie reagierten, manchmal aber auch mürrisch. Also das ist alles eingefangen.
Als sorgfältig geplant beschreibt beispielsweise der schottische Fotohistoriker Ian Jeffrey Lambers Fotografien. Wenn Lambers bewusst fotografierte, war er mit seiner Leica ausgerüstet. Bei allen anderen Gelegenheiten hatte er immer eine kleine Minox dabei, um keinen Moment zu verpassen.
Der Kulturjournalist Matthias Reichelt lebt selbst ja in Berlin. Was war denn seine Motivation für diese Ausstellung?
Er ist vor allen Dingen glücklich, dass mit dieser Ausstellungsstation in Hannover Hans-Gerd Lambers endlich dem Publikum in seiner Geburtsstadt näher gebracht wird. Wie gesagt, man kannte ihn ja vorher nicht so richtig. Lambers selbst war im Juni letzten Jahres nach längerer Krankheit übrigens verstorben, aber Reichelt ist sich sicher, dass sich der Künstler sehr darüber gefreut hätte, an diesem doch so engagiert von Fotografie begeisterten professionellen wie auch Amateuren betriebenen Ort mit einer Einzelausstellung geehrt zu werden. Ich hatte ihn dann nach der Vernissage auch nochmal gefragt, welche Eigenschaft von Lambers ihm denn besonders in Erinnerung blieb.
Was sich durch sein Werk auch zieht, er ist ein großer Liebhaber des anderen Geschlechts gewesen. Also die Frauen haben ihn immer sehr betört und das merkt man auch. Er hat sehr viel Frauen fotografiert. Also Frauenszenen in der Straße war er sofort fasziniert. Also das zieht sich wirklich durch das Werk. Und er war auch immer sehr charmant, sah gut aus, bis ins hohe Alter, dann weniger Haare, aber hatte immer einen großen Charme und kam bei Frauen auch immer ganz gut an.
Vielleicht sind Sie ja jetzt neugierig geworden, dann sollten Sie sich auf den Weg machen in die Südstadt von Hannover. Die Ausstellung in der GAF läuft nämlich noch bis zum 4. Mai und auch über die Osterfeiertage, einschließlich Ostermontag ist geöffnet. Marco, habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, ich kann den Fotokatalog zur Ausstellung noch sehr empfehlen. 331 Seiten dick und ich muss wirklich sagen, es macht Spaß, diese tollen Schwarz-Weiß-Fotografien auch im Nachhinein nochmal auf sich wirken zu lassen.
Schön, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank, Marco Heuer, für diesen doch besonderen Ausstellungstipp.
Sehr gerne.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Schifffahrt und Uhren gehören in der jüngeren Geschichte untrennbar zusammen. Denn erst durch die Erfindung der Chronometer, das war im 18. Jahrhundert, konnte die Zeit exakt gemessen und damit die Position von Schiffen anhand der Längengrade und der mitteleuropäischen Zeit genau bestimmt werden. Schöne und kostbare Wand- und Standuhren waren in Ostfriesland aber auch Statusobjekte und beliebt in Kapitänshäusern. Beides zeigt das Deutsche Sielhafenmuseum in Karolinensiel jetzt in einer Sonderschau. Sie heißt Zeitlos, friesische Uhren und Uhrmacherkunst. Jutta Pschigoda war für uns schon mal dort.
Die Mitarbeiter im Deutschen Sihlhafen-Museum haben momentan alle Hände voll zu tun. Dutzende Wand- und Standuhren müssen jeden Tag aufgezogen werden, damit sie dann auch schlagen können. Diese hier ist eine Meerweibchenuhr. Eine Wanduhr, reich verziert und bemalt. Kuratorin Julia Kafanik erklärt, was es mit dem seltsamen Namen auf sich hat.
Man sieht hinten am Uhrenkasten an der Seite Meerweibchen, also sozusagen Meerjungfrauen aus Holz, als Zierde für die Uhr.
Wie so manche Galionsfigur am Schiff sind auch diese Meerweibchen oben ohne abgebildet. Nebenan hängen noch zwei weitere solcher Uhren.
Diese drei Uhren kommen alle aus einer Uhrmacherfamilie aus Wittmund und die heißt Dützmann.
Die Vorbilder für solche Wand- und Halbkastenuhren stammen allerdings aus den Niederlanden. Bemalt und kostbar mussten sie sein. Das war den Kapitänen, die sie kauften, wichtig, denn es ging darum zu zeigen, wer man ist, so Heike Ritter-Eden, die das Deutsche Sihlhafen-Museum leitet.
Also man gehört ja einem besonderen Stand an, war nicht so hochstehend wie die Kaufmannsfamilien, aber man versuchte doch, einen gewissen Lebensstandard zu halten und den nach außen hin auch zu zeigen. Und man hat aber auch dann seine Wohnung entsprechend eingerichtet.
Noch heute befinden sich solche Uhren größtenteils in Familienbesitz. Aufgespürt wurden sie von Uhrmachermeister Ino Flessner aus Rastede, dem zweiten Kurator der Ausstellung. Als Leihgaben sind nun 36 Exemplare im Museum. Und ins Kapitänshaus, einem der drei Häuser des Deutschen Sihlhafen-Museums in Karolinensiel, passen sie perfekt. Hier gibt es aber auch Uhren, die ständig in der Dauerausstellung gezeigt werden. Auf einem Ziffernblatt tanzt ein Schiff mit vollen Segeln in den Wellen.
Also das Uhrenschiffchen ist eine mechanische Figur, das schwingt im Takt des Pendels und das zeigt dann eben die Vergänglichkeit der Zeit.
Und erinnert alle im Haus daran, dass der Kapitän und die Mannschaft wohl noch lange Zeit unterwegs sein werden. In einem weiteren Raum sind die ausgestellten Uhren dagegen weitaus nüchterner, aber mindestens genauso wertvoll. Solche Chronometer reisten seit dem 18. Jahrhundert auf den Schiffen mit und halfen, die Position anhand der Längengrade zu bestimmen. Der Nullmeridian befindet sich im englischen Greenwich bei London. An der Zeit dort orientierte man sich und die Präzision der Uhren wurde immer wieder streng kontrolliert, erklärt Kuratorin Kafanik.
Die müssen seefest sein, die sind natürlich kardanisch aufgehängt, aber nicht nur das. Die wurden über mehrere Monate geprüft, die wurden verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten ausgesetzt und mussten, egal welche Luftfeuchtigkeit herrscht, immer exakt gehen. Der Chronometermacher hatte dann selber eine Präzisionswanduhr bei sich in der Werkstatt als Referenzuhr.
Die Ausstellung im Deutschen Sihlhafen-Museum zeigt aber auch noch 12 prachtvolle Standuhren. Diese hier hat sogar 10 Melodien in ihrem Repertoire, die sie zur vollen Stunde spielt. Für sie und die anderen Riesenuhren wurde extra ein großer, hoher Ausstellungsraum gewählt, sagt Heike Ritter-Eden.
Ja, hier sind die Standuhren, die sind 2,50 Meter ungefähr hoch. Und da hat sich als Ausstellungsort die Halle im Grothus einfach angeboten. Man braucht ein bisschen Abstand, sie müssen repräsentativ wirken und man muss einfach die Schönheit auch würdigen können.
Diese großen Uhren zeigen teils auch die Mondphasen auf ihrem Ziffernblatt. Bemalt und mit Schnitzereien verziert sind sie wahre Schmuckstücke. Ein Großteil all dieser 36 ostfriesischen Uhren aus dem 18. und 19. Jahrhundert wird zum ersten Mal öffentlich ausgestellt. Im Deutschen Sihlhafen-Museum in Karolinensiel. Es gibt hier außerdem ein Vortragsprogramm und Mitmachspiele zum Thema Zeit.
Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ein exklusives Konzert, das hört sich ja erstmal richtig klasse an, nur für eine ganz spezielle Klientel. Das heißt aber auch, andere sind ausgeschlossen. Inclusic, das ist ein Musikprojekt, das alle ansprechen soll. Menschen mit und ohne Behinderung können zusammen Musik hören, eben ganz inklusiv. Das Kammerensemble Konsonanz gibt Klassikkonzerte, bei denen niemand im Publikum leise sein muss. So wie vor kurzem beim Konzert in der Lilienthaler Diakonie im niedersächsischen Landkreis Osterholz, einer Einrichtung, in der Menschen mit Behinderungen leben und arbeiten. Anna Körber war dort.
In der Martinskirche der Lilienthaler Diakonie ist es voll.
Manche lauschen, manche tanzen, Musik einfach so genießen, wie man es eben fühlt. Mittendrin ist Jonas mit seiner Mutter Gerhild Alf. Sie hat Inklusik mit ins Leben gerufen.
Wegen meinem Sohn. Weil wir den sonst eben nicht mit in ein klassisches Konzert nehmen können, weil er seine Begeisterung spontan kundtut mit Lauten, mit Klatschen, mit Brummen. Und das geht schlicht nicht im klassischen Setting.
Vor knapp 5 Jahren wurde das Musikprojekt von Gerhild Alf, dem Kammerensemble Konsonanz und Katrin Anders gegründet. Seitdem gibt es Konzerte für alle Menschen. Annette Robens ist mehr als 1,5 Stunden nach Lilienthal gereist, um mit ihrer Tochter Karen Musik zu erleben. Auch sonst gehen sie zusammen in klassische Konzerte, aber bei denen traut sich ja kaum mal jemand zu husten.
Da ist die Frau mit dem behinderten Kind. Ach, das arme Kind, die armen Eltern. Und es ist immer eine gewisse Anspannung, weil ich ja auch nicht weiß, wie sie reagiert. Hat sie vielleicht einen epileptischen Anfall? Letztes Mal hat sie dann, als das Mucksmäuschen still war, fing sie an zu knirschen mit den Zähnen. Und ich dachte mir, ja, so. Ne? Also es ist erfordert von mir eine ganz andere Präsenz und auch eine Stärke, sage ich jetzt mal. Traue ich mir das heute zu? Mache ich das heute, mit ihr in ein normales Konzert zu gehen oder nicht? Und hier kann ich wirklich eigentlich nur genießen.
Anders als bei einem klassischen Klassikkonzert gibt es keinen festen Ablauf. Wenn ein Stück besonders gut ankommt, wird als nächstes ein ganz ähnliches gespielt, erzählt Kontrabassist Daniel Tolzdorf.
Die Leute gehen halt einfach mit ab oder man merkt, dass diese Geräuschkulisse plötzlich leise wird und sich beruhigt. Also ich sage das immer so gerne, wenn man sonst so auf der Bühne sitzt und dann sitzen da unten Leute im Publikum, starren einen schon fast böse an, bewegen sich kein bisschen, kommen dann nach dem Konzert, sagen, oh, das war das schönste Konzert meines Lebens. Und man denkt so, ja, norddeutsche Begeisterung. Ne? Und hier kriegt man sofort beim Spielen alles mit, was passiert.
Oft sind Konzerte nicht barrierefrei, zu laut, zu hell oder viel zu spät am Abend. Nina Schikulski und Frank Podleschny leben in der Lilienthaler Diakonie. Für die beiden war das heute ein ganz besonders schönes Erlebnis.
Musik macht, die beruhigt mich, ehrlich gesagt, und fröhlich. Und ich weiß genau, denn das lenkt mich eher ab als alles andere.
Ja, ja, kann das schön einschlafen, schön spannen, kann das schön.
Und zuhören.
Ja.
Musik löst ja Emotionen aus. Und behinderte Menschen sind oft emotional gar nicht behindert. Und im Konzert, finde ich, ist es eine Gelegenheit, sich zu begegnen und zu sehen, boah, die gibt es, die haben auch kulturelle Bedürfnisse und ja, so anders sind sie gar nicht.
Wann genau das nächste Inklusivkonzert in Niedersachsen stattfinden wird, ist noch nicht klar. Sicher ist aber, dass dann wieder getanzt wird.
So schnell geht eine Stunde um. Es war wieder ganz toll mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaft schönen Dienstagabend und freue mich dann auf nächste Woche. Da gibt's wieder ganz viel Kultur aus Niedersachsen im Kulturspiegel. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.